Ja, die Geschichte von Mose ist die Geschichte, wie Gott sein Volk in die Freiheit führte. Aber nicht Mose ist der Hauptakteur, sondern Gott, der durch ihn gehandelt hat. Und deshalb, wenn wir die Geschichte von Mose und was das Volk Israel mit Mose erlebt hat, betrachten, dann ist eigentlich der Fokus auf diesem lebendigen Gott. Es fängt ja an mit einer totalen Unfreiheit. Wenn wir das zweite Buch Mose aufschlagen, dann sind da die Eltern von Mose, die dieses schöne Baby bekommen und dann aber unterdrückt werden. Alle männlichen Jungen müssen getötet werden in Ägypten und Mose wird in ein Kästchen gelegt, so eine Kiste aus Schilfrohr mit Pech verschmiert und dann in den Nil ausgesetzt. Und schon das ist ein Bild von totaler Unfreiheit. So eingesperrt in diesem Kasten, das ist nicht der richtige Platz für ein schon mehrere Monate altes Kleinkind. Das möchte sich bewegen, das möchte die Freiheit genießen, das möchte sich entwickeln. Also nur schon dieses Bild, wie diese Geschichte anfängt, eine vollkommene Verknechtung, unfrei. Und die Geschichte geht ja dann weiter. Und ich blende jetzt einen Text ein. Da ist eine Geschichte vorgelagert, die werden wir heute betrachten und eine Geschichte dann, die folgt, die die nächsten Sonntage prägen soll. Ups. Nach dieser Geschichte vom Auftritt von Mose, wie er da die Weltbühne betrifft, steht, die Israeliten seufzten noch immer unter der harten Arbeit. Sie schrien um Hilfe und ihr Klagen drang zu Gott. Er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Also da kommt zuerst der Ausdruck von Knechtschaft, von Unfreiheit. Die Menschen haben darunter gestöhnt, das Volk Israel, die Ägypter haben sie versklavt. Brutal, sie haben auch Unrecht erlebt, als sie dann die Freiheit forderten unter Mose. Die Reaktion vom Pharao, ihr seid nur faul, faul seid ihr, das wird so stark betont in dieser Geschichte. Also eigentlich ist das Gegenteil wahr, oder? Das Volk Israel hat geschuftet und die Ägypter ließen sich das geschehen und lagen vielleicht nicht gerade auf der faulen Haut, aber waren froh, wenn da einige oder viele die Dreckarbeit gemacht haben. Also Unrecht, Unfreiheit, das begegnet uns hier. Und jetzt in dieser Geschichte tritt Mose auf, aber eigentlich tritt der lebendige Gott an. Gott ist ein Gott der Freiheit. Das ist ein Wesensmerkmal Gottes. Ein Gott der Freiheit, der Gerechtigkeit gehört ja zur Freiheit. Und manchmal scheint es mir, wie ein Gott mit dem Megafon uns zuruft, ihr sollt frei sein. Ich habe diese Freiheit für euch bewirkt. Wenn wir in diese Geschichte eintauchen, dann stellen wir eben in der Entwicklung fest, Gott bewirkt es, die Freiheit für das Volk Israel, führt sie in die Freiheit. Aber wir dürfen den Bogen spannen in unsere Zeit. Das war nicht nur damals geschehen, sondern Gott ist heute noch am Wirken. Es kam ja der bessere Mose. Es war Jesus, der in die Freiheit führt. Und wisst ihr, die Leute damals waren, die Ägypter, aber auch die anderen Völker, total im Götzendienst versklavt. Mussten so viel tun für diese Götzen. Die Propheten später haben das ein bisschen ausgeführt und gesagt, wir müssen die Götzen herumschleppen. Es ist wirklich eine Last. Und da kommt diese Botschaft, die rufen uns eigentlich zu, du musst tun, du musst tun, du musst tun. Und die Botschaft Gottes ist, ich habe getan. Und ich wünsche mir, dass wir diese Botschaft auch in der Geschichte von Mose einfach ganz neu entdecken. Gott hat es getan. Und einfach noch ein bisschen so den Horizont erweitern. Gott dachte damals schon an uns, als diese Geschichten geschahen. Er dachte schon an die Sendung seines Sohnes. Das Passafest, das in dieser Geschichte dann vorkommt, sie die Erlösung gefeiert haben. Jesus starb an diesem Fest damals in Jerusalem, genau an diesem Fest. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden wegträgt. Er ist der, der in die wahre Freiheit führt. Aber wisst ihr, wir Menschen, es ist wirklich so, das hat Gott in uns gelegt. Wir haben so einen, dieser Wunsch, einfach frei zu sein. Und wisst ihr, es gibt ja eine äußere Unfreiheit, wo man wirklich eingesperrt ist, wo man verschiedene Dinge, die einfach äußerlich einengen, aber es gibt auch eine innere Unfreiheit. Vielleicht ist es auch schon so begegnet, gesagt, also ich fühle mich jetzt nicht gerade frei, dieser Person zu begegnen, oder? Das sind nicht Ketten, die mich jetzt binden, dieser Person zu begegnen. Das ist etwas Inneres, oder? Und so gibt es auch diese innere Unfreiheit. Und so ist die Freiheit in der Bibel ein ganz großes Thema. Sie zeigt uns auf, wie wir wirklich von Lasten, von Bindungen befreit werden können und wie Jesus uns auch schützt vor Bindungen, vor Unfreiheiten. Sie bewahrt uns aber auch oder warnt uns vor falsch verstandener Freiheit. Also viele Menschen denken, wenn ich nur tun und lassen könnte, was ich will, jede Verantwortung ablegen, nicht mehr arbeiten, keine Verpflichtungen, keine Regeln mehr, keine Gesetze, das führt ja nicht in die Freiheit, das führt nur ins Chaos. Das führt nicht weiter. Und so zeigt die Bibel den Weg in die wahre Freiheit auf. Auch dann, sie macht uns Hoffnung, es gibt diese letzte wahre, ganze Freiheit. Einmal in vollständiger Harmonie in der Gegenwart Gottes. Weil Gott ein Gott der Freiheit ist. Im Himmel werden wir uns ganz frei sein, auch wenn die Freiheit nicht ins Letzte hier verwirklicht werden kann. Aber da macht die Bibel uns Hoffnung, das gibt es. Und dieses Wissen und dieses Verlangen auch nach Freiheit hat Gott in uns hineingelegt. Und deshalb leidet man unter Knechtschaft, unter Unfreiheit. Ja, jetzt gehen wir einfach in diese Geschichte hinein. Wir fangen eigentlich mit den Eltern an von Mose. Mose, der hier eingesperrt wird in diesem kleinen Kästlein, unfrei. Die Eltern, das ist noch spannend, was über sie gesagt wird, sie lebten unter diesem unglaublichen Druck, dass männliche Kinder getötet werden sollen. Und die Ägypter haben das versucht auf verschiedene Weise, wenn man die biblischen Texte zusammennimmt. Hebräer 11 und Apostelgeschichte 7 geht ja auch auf diese Geschichte ein. Da haben sie es versucht, indem sie die Hebammen eigentlich aufgefordert haben, die Jungen zu töten. Hat nicht funktioniert. Dann haben sie den Eltern befohlen, die Kinder auszusetzen. Also einfach, sie durften sich eine Zeit lang halten und dann aussetzen, dass sie sterben. Hat auch nicht offenbar funktioniert, sieht man eben bei Mose, oder? Und dann haben sie das Volk der Ägypter aufgerufen, die männlichen Knaben zu jagen und in den Nil zu werfen. Also das ist schon eine unglaublich brutale Situation. Und da sind die Eltern von Mose und wissen, dass unser Junge, unser drittes Kind ist gefährdet und greifen zu dieser Verzweiflungstat und setzen ihn im Nil aus. Kann eigentlich nicht gut gehen, oder? Was müssen diese Eltern für Ängste ausgestanden haben? Ich denke, die hatten wirklich Angst. Kann ich mir vorstellen. Und jetzt sagt aber die Bibel, im Hebräerbrief, wo eben die Glaubensleute aufgezählt werden, kommen auch die Eltern von Mose vor. Und dann steht über sie, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren wurde, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und jetzt kommt's. Sie fürchteten sich nicht vor dem Gebot des Königs. Habe ich 2-mal geschluckt. Da, wirklich? Hatten die wirklich keine Angst. Ich sage jetzt euch meine Meinung. Ihr könnt anderer Meinung sein. Aber ich sage es, ich glaube, die hatten wirklich feste Angst. Das waren auch nur Menschen, die gebannt haben. Aber sie haben diese Angst überwunden. Und ich glaube, das ist der Punkt. Deshalb werden sie jetzt im Rückblick als Glaubenshelden beschrieben. Sie haben nicht kapituliert vor dieser Angst, sondern haben diese Angst überwunden, einen Weg gesucht, um Mose zu bewahren. Und Gott hat Gelingen geschenkt. Gott, und das ist auch so ein Gedanke, der über diese Geschichte steht, Gott hat einen Plan. Von dem hatten die Eltern keine Ahnung. Die wussten nicht, was aus ihrem Sohn wird. Sie hoffen einfach, dass er überlebt. Wie jede Familie auch, dass etwas Gutes wird, aber mehr nicht. Keine Ahnung, was da jetzt gerade abläuft. Was Gott da jetzt gerade am Planen ist. Haben Sie nicht? Auch Mose lange nicht. Keine Ahnung, was da geschieht. Aber so tauchen wir in diese eigentlich grauenhafte Welt ein. Das Volk Israel, das Sklavendienst unterdrückt hat, geschrien, geseufzt, geklagt. Es war schlimm. Wurde immer noch schlimmer. Dann eben die Bedrohung der männlichen Kinder. Und da habe ich gedacht, wenn Gott damals auf dieser Welt sah, was ging in ihm vor? Also er hat ja das Volk Israel gesehen, sehen wir dann. Ich gehe dann am Schluss noch einmal auf diesen Text ein. Aber dieses Volk gesehen, aber hat ja nicht nur dieses Volk gesehen, auch die Ägypter voller Götzendienst. Die Sonne verehrt und all die Götter in Tiergestalten dargestellt, voller Götzendienst, aber auch die Nachbarvölker, da war der Götzendienst gegenwärtig. All das Unrecht, das geschah, die Unterdrückung, das geschah. Also, es muss Gott schon wehgetan haben. Gesagt, diese Menschen habe ich geschaffen. Ich habe sie geschaffen, damit sie frei leben können, damit sie ihr Leben zur Entfaltung bringen. Und was haben sie aus ihrem Leben gemacht? Und so sah er auch die Unterdrückung seines Volkes. Und jetzt fängt Gott an zu handeln, in großen Linien. Zuerst einmal, als er das Volk Israel erlöst hat, aber dann noch viel weiter bis zur Sendung seines Sohnes Jesus. Aber zuerst zerbricht die Freiheit noch mehr. Und das sehen wir jetzt bei Mose. Mose kam ja dann an den ägyptischen Königshof, wurde dort erzogen, nach allen Wissenschaften der Ägypter, also gut geschult, war jetzt 40 Jahre alt, also im besten Alter, gut ausgebildet, aber er fühlte sich, und das ist noch spannend, er fühlte sich dem Volk Israel zugehörig. Er war ein Nachkomme Abraham, ein Semit und nicht ein Ägypter, ganz klar. Und das wusste er. Und deshalb hat er auch ein Stück mitgelitten, als er sah plötzlich, das ist ja mein Volk, dass das so unterdrückt wird. Und jetzt steige ich ein, der Originalton, 2. Mose, Kapitel 2, Vers 11. Als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten hinaus und sah, wie sie arbeiten mussten, hart arbeiten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer erschlug. Er war Zeuge von dieser brutalen Unterdrückung, wirklich eins zu eins vor Augen geführt. Mose schaute sich nach allen Seiten um und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Also, ich habe etwas getan, damit mein Volk ein bisschen mehr in Freiheit leben kann, oder könnte man so sagen, zu dieser Tat. Ein Ägypter erschlagen, einer weniger, der mein Volk unterdrückt. Ihr kennt die Fortsetzung. Er hat ja rumgeschaut, ob es niemand sieht, oder? Er wusste, das ist nicht meine Kompetenz, das kann schlimme Folgen haben. Und so ist es dann auch rausgekommen. Am nächsten Tag ging Mose wieder hinaus und dann sah er, wie zwei Hebräer miteinander stritten. Also, hallo, ihr seid doch Brüder, ihr seid doch gehört zum gleichen Volk, ihr habt das gleiche Schicksal und jetzt streitet ihr auch noch, macht das Ganze noch schlimmer. wohl Mose gedacht, oder? Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Fragt er denjenigen, der im Unrecht war. Wer hat dich dann zu unserem Aufseher und Richter ernannt? Entgegnete der Mann. Willst du mich auch etwa umbringen wie der Ägypter? Mose ist gescheitert. Es ist doch gesehen worden. Mose erschrak und dachte, nun ist die Sache doch herausgekommen. Und es kam raus, es kam zum Pharao. Als der Pharao davon erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Also jetzt war das Leben von Mose noch einmal in Gefahr. 40 Jahre später in Todesgefahr. Er wollte Freiheit bewirken, er wollte seinem Volk helfen und ist total gescheitert. Und dann steht so ganz einfach, Mose jedoch floh vor dem Pharao in das Land Midian. So, wenn man das so sieht, diese Geschichte, wenn jetzt Mose der alleinige Akteur wäre in dieser Geschichte, einfach Mose, so die Geschichte so ihren Verlauf genommen hätte, das wäre zufällig gewesen, dass da die Tochter von Pharao aus dem Wasser gefischt hat und alles zufällig, einfach nur die menschliche Linie, einfach nur Mose, oder Mose ist der Akteur, gescheitert. Menschlich total gescheitert. Da geht die Geschichte nicht gut weiter, oder? Die Unterdrückung wäre geblieben. Es wäre alles nicht besser geworden, vielleicht noch schlimmer. Schaut einmal, wenn wir da Gott ausklammern, ist eigentlich alles weg. Dann macht diese Geschichte nur ein trauriges Ende. Mehr nicht. Deshalb sage ich, der eigentliche Akteur, der eigentlich Handelnde ist Gott in dieser Geschichte. Ist Gott auch im Leben von Mose. Und deshalb ist diese Geschichte so spannend für uns. Hier lernen wir ihn kennen. Der Gott, der auch in deinem Leben der eigentliche Akteur sein will. Und wenn du Jesus nachfolgst, ist er es. Er begleitet dich, er führt dich, er hat seine Hand über deinem Leben. Aber hier in der Geschichte, Mose floh ins Land Midian. Also das müssen wir uns so vorstellen, die Ägypter hatten eine Mauer, ihr Land abgegrenzt, damit sie Schutz hatten vor den Beduinen, die dort lebten. Und das war nicht so einfach zu fliehen. Es gibt einen historischen Bericht von einem Mann, der das aufgeschrieben hat, wie er aus Ägypten geflohen ist, als Einzelner. Und wenn man diese Geschichte liest, dann hat man den Eindruck, das hätte auch in der DDR geschehen können. Er sagt, ich habe mich im Gebüsch versteckt, bin dann von Gebüsch zu Gebüsch auf diese Mauer zu, habe diese Mauer nachts überstiegen und konnte dann fliehen. Also Einzelnen war das gelungen, so ist es auch Mose gelungen, ins Land Midian zu kommen. Aber ein ganzes Volk wie Israel konnte eben so nicht fliehen. Das war unmöglich. Also jetzt kommt Mose ins Land Midian. Die Midianiter waren auch Semiten. Also Nachkommen von Abraham. Abraham hat ja später noch einmal geheiratet, die Keptura, und da hat er noch einige Söhne gehabt. Und einer von diesen Söhnen ist der Stammvater von den Midianiter. Also da gibt es eine Verbindung, die war nicht so ganz fremd den Israeliten gegenüber. Wahrscheinlich hatten sie auch ein gewisses Wissen über diesen lebendigen Gott, der mit Abraham war, ihr Vorfahre. Also da war schon auch eine gewisse Nähe. Also er kam ins Land Midian, traf dann dort einige Frauen, das heißt ein Mann oder eine Familie mit Töchtern, ist nur von den Töchtern die Rede. Und er heiratete dann von diesen Töchtern die Zippora und gebar, es kamen dann zwei Söhne auf die Welt. Der erste hieß Gershom, hatte den Namen Gershom gegeben, das heißt übersetzt, ich bin in einem fremden Land. So, jedes Mal, wenn er Gershom gerufen hat, seinem Sohn wurde erinnert, ich bin ein Fremder hier. Das ist nicht gerade so ermutigend, oder? So, immer diese Erinnerung, was mache ich eigentlich hier? Was mache ich eigentlich hier? Was bringt das? Was soll das? Und dann kam der zweite Sohn auf die Welt. Wir wissen nicht wann, das ist uns nicht überliefert. Es ist aber uns überliefert, dass dann plötzlich ein zweiter Sohn war. Eliezer hat er ihn genannt. Das ist ein wunderschöner Name. Der heißt nämlich, Gott ist meine Hilfe. oder meine Hilfe ist bei Gott. Das passt irgendwie so zusammen, oder? Auf der einen Seite das Leben im jetzigen Zustand, Fremder, ist nicht wirklich das, was ich mir gewünscht habe. Und jetzt aber, Gott ist meine Hilfe. Irgendwo ahnte er, da ist etwas im Tun. Aber wenn man das so ansieht, ist, Mose lebt jetzt 40 Jahre als Viehhirte in Land Midian, so ganz normales Familienleben gepflegt, Viehherde gehütet und so. Da kann man schon sagen, ist es das jetzt, oder? Das war es jetzt, oder? Also wenn man dann so gegen 80 zugeht, denke ich, da zieht man einen Strich, oder? Und sagt, das war's. Mehr kann ich nicht mehr erwarten. Und so war es sicher auch bei Mose. Wenn wir ihn gefragt hätten in diesem Zustand, was erwartest du? Du hast das Elend von deinem Volk gesehen in Ägypten, wie sie unterdrückt werden. Du hast versucht, ein bisschen etwas zu lindern oder hast einfach unter diesem Unrecht gelitten, bist dann aus der Haut gefahren, hast einen Ägypter erschlagen. Aber was erwartest du? Ja, keine Ahnung. Bleibt es einfach so? Ich weiß es nicht. Keine Zukunftsperspektive. Das hat mich schon noch bewegt, so dieser Zerbruch bei Mose. Da ist einfach etwas zerbrochen. Also wahrscheinlich seine Träume, seine Vorstellungen vom Leben, so hat er sich das nicht vorgestellt, als einfach so in der Fremde, in der Wüste zu leben, tagtäglich die Ziegen und Schafe zu hüten. Ja, Mose scheiterte beim Versuch, seinem Volk zu helfen. Und wenn wir in dieser Reihe sind, Mose und der Weg in die Freiheit, dann ist es wichtig, dass wir das mitnehmen. Es war nicht Mose. Es war nicht Mose. Und deshalb, am Ende vom Leben von Mose, sagt dann Gott der neuen Generation, es gibt einen Propheten, den wird Gott erwecken, ein Nachfolger von Mose, und Jesus bezieht sich das auf sich. Jesus ist der bessere Mose. Jesus, der dann in die Freiheit führt. Und da dürfen wir, als das betrifft uns jetzt, dürfen wir ganz aktiv in das Handeln Gottes eintauchen. So wie Gott damals dann das Volk wirklich in die Freiheit führte, so ist durch Jesus Freiheit möglich. Darf durch Jesus eine neue Stellung haben. Mein Leben hat einen Wert durch Jesus. Nicht, was ich geleistet habe oder was ich bin oder wie die Welt mich ansieht, sondern mein Wert ist begründet. Gott hat mich geschaffen. Ich bin von ihm geliebt. Ich bin durch Jesus sein Kind. Sein Kind. Also, so etwas Schönes, so etwas Befreiendes, finde ich. Eine neue innere Freiheit, die durch Jesus entsteht. Ein neues Lebensziel. Ich finde es auch sehr befreiend, dass Jesus mich befreit hat von der Vergänglichkeit. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, ist wie gebunden an die Vergänglichkeit. Oder er muss so einfach nichts verpassen und wehe, wenn das nicht so läuft, was ich mir wünsche und so. Er ist einfach gebunden an dieses Leben, und wenn hier etwas nicht gut läuft, ist es ja schwierig. Und Jesus befreit uns von der Vergänglichkeit. Wisst ihr, wenn mir jemand begegnet und mich anschaut und sagt, deine besten Jahre sind aber auch vorbei. Das stimmt, das merke ich natürlich. Aber dann sage ich, aber meine beste Zeit kommt noch. Das ist so etwas Befreiendes. Meine beste Zeit kommt noch. Und da werden wir keine Jahre mehr zählen. Und da werden wir einander anschauen. Und dann wird dieser Satz nicht mehr kommen. Deine beste Zeit ist schon vorbei. Nein, das ist doch Freiheit. Oder nicht? Finde ich. Jesus, der bessere Mose, dieser Befreier, wie er in der Bibel dargestellt wird. Deshalb steht auf dem Flyer, wo Jesus eben sagt, dass in ihm diese Freiheit zu finden ist. Aber jetzt zurück zu Mose noch einmal, so dieser Zerbruch. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann habe ich auch einfach Bereiche, ja, die sind auch ein Stück zerbrochen. Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben, wie bei Mose, Dinge, die zerbrechen. Und der Weg in die Freiheit, wenn man das so sieht, jetzt sieht beim Volk Israel, der führt ja nicht geradlinig in die Freiheit. Oder? Da gab es eben, sieht man schon an diesem Anfang, wie holprig das alles war aus menschlicher Sicht. Obwohl Gott am Handeln war, und es ist auch bei uns so, es gibt in unserem Leben Dinge, die zerbrechen, von denen wir uns verabschieden müssen, wie bei Mose. Aber das ist nicht das Ende vom Plan Gottes. Es war bei Mose nicht das Ende. Das ist so etwas Schönes, wie Gott einfach hier bei Mose dann Fortsetzung schreibt. Nach jetzt 80 Jahre, oder? Und dann kommt ja seine Berufung und dann geht es erst richtig los. Aber das wird dann Fortsetzung sein. Ich möchte noch einmal auf diesen Text hier eingehen. Einfach damit abschließen. Diese riesige Unterdrückung. Und eigentlich ist es ein Aufruf zum Gebet. Die Israeliten seufzten noch immer unter der harten Arbeit. Sie schrien um Hilfe. Und wir klagen Drang zu Gott. Also es ist ein Ausdruck des Rufens zu diesem lebendigen Gott. Wir wissen nicht genau, was bei ihnen noch vorhanden war von diesem Wissen, aber offenbar war schon das Wissen da, wir sind ein spezielles Volk. Es gab einmal bei unseren Vorfahren ein großes Versprechen, das Gott unserem Vorfahren und dem Stammvater Abraham versprochen hat, aus uns wird ein großes Volk, ein bedeutungsvolles Volk und wir sollen zum Segen sein für die ganze Welt. Ich glaube, das war schon irgendwo überliefert worden. Und jetzt die Gegenwart, ja, die sieht ganz anders aus, oder? Unterdrückt und so dieses Schreien, dieses Klagen, ist eigentlich ein dreifaches, wenn man das so sieht, dreifach, ich habe es ausgestrichen, Seufzen, Schreien, Klagen. Das ist so wirklich, diese Not, klar, sie war wirklich spürbar, jeden Tag neu, aber das hat sie intensiv zu diesem Gott zu schreien. Kannst du dann nicht eingreifen? Sie wussten es nicht. Ist er wirklich stark genug, um die Ägypter in die Knie zu zwingen und ihnen die Freiheit zu ermöglichen? Kann dieser Gott das überhaupt? Ja, schon eine Frage, oder? So noch nicht erlebt, ob er das kann. Und so haben sie geschrien. Und die Antwort Gottes oder das Handeln Gottes ist dann vierfach. Er hörte ihr Schreien. Er erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Also, ich habe versprochen, aus euch wird ein besonderes Volk. Ich habe versprochen, ihr werdet für die Nationen zum Segen sein. Das habe ich versprochen. Wie ein Gott, ja, ich, das weiß ich. Das ist bei mir nicht einfach weg. Dann er sah, ist noch berührend, oder? So, er hat das gesehen, was die jetzt erleben. Das ging bei ihm nicht spurlos vorbei. Und dann und kümmerte sich um sie. Kümmerte sich um sie. Also Gott, der jetzt ganz konkret reagiert. Und jetzt fängt ja die Geschichte so richtig an, oder? Jetzt kümmert sich Gott um sein Volk und jetzt kommt eben die Berufung von Mose und jetzt wird die ganze Befreiungsaktion in Bewegung gesetzt und jetzt lernt das Volk Israel dann diesen Gott kennen und am Schluss sagen sie, er kann es. Er kann es. Er hat uns wirklich befreit. Ich möchte das übertragen auf unsere Situation. Eigentlich ist das ein Aufruf zum Gebet. Zu diesem Gott zu rufen, auch zu klagen, unsere Anliegen zu sagen, mit Seufzen, wie man das auch ausdrückt. Also ja, wir dürfen sagen, was wir für Anliegen haben, auch als Gemeinde. Wir sind als Gemeinde unterwegs, wir sind sein Volk, ein umkämpftes Volk. Das Gebet hat eine Wirkung. Das Gebet ist etwas ganz Großes. Glaubt es mir, es ist etwas Großes. Es bewirkt etwas, aber wisst ihr, etwas Großes ist immer auch etwas Schweres. Das gehört zusammen. Große Taten kann man nicht so vollbringen. Einfach so. Das ist etwas Großes und etwas Schweres. So ist das Gebet. Erlebt man vielleicht das Schwere, wenn man zusammenkommt zum Gebet, also leider kann ich hier am Dienstagabend nicht dabei sein, weil wir in Willisau immer zusammenkommen. Aber ich gehe jetzt davon aus, weil ich das auch so erlebe, wenn ein Gebetsabend ist, dann ist man nicht quicklebendig, sondern oft todmüde. Todmüde? Tja, das ist umkämpft. Das ist etwas Schweres, weil es etwas Großes ist. Nachher ist man, also bei mir geht es so, ist man aufgestellt. Wir kommen ja also als Gruppe, zurzeit ist nur eine Männergruppe, aber das ist nicht gesagt, dass nicht Frauen dabei sein dürfen. Das könnte man auch noch etwas verleben, aber wir sind 5, sogar nur 6 Männer, die am jeden Donnerstagmorgen um 6 Uhr zusammenkommen, um für die Gemeinde Anliegen zu beten, für die Einzelnen zu beten. Das erlebe ich als so etwas Schönes. Einfach. Es ist nicht immer einfach, aber so etwas Schönes, zusammenzukommen, um zu beten, diesen Gott anzurufen, im Wissen, er erhört. Und das sind jetzt, hier sieht man das, es ist Beständigkeit gefragt. Das war ein längerer Prozess. Das Gebet ist immer auch verknüpft mit Beständigkeit. Das wäre ein leichtes, wenn wir einmal beten. Und dann ist einfach die Hörung da, oder? Und dann gehen wir zum nächsten Gebet, ist erhört worden. Aber das läuft nicht so. Also vielleicht erlebst du das so, dann gratuliere ich dir. Bei mir ist es nicht so. Das ist oft ein längerer Prozess und der braucht Beständigkeit, einfach dran zu bleiben. Gott anzurufen, im Wissen, ja, Gott kann. Er ist nicht überfordert. Schaut einmal für die Ägypter, die haben so auf die Israeliten geschaut, oder? Und für die Ägypter war das einfach ein elendes, verklavtes Volk. Mehr nicht, oder? Ausländer, zweitrangig oder noch weniger. Für Gott war er ist das auserwählte Volk. Für Gott waren es die Nachkommen von Abraham, dem er dieses große Versprechen gegeben hat. Das ist ein völlig anderer Blick. Die Gemeinde Jesu ist für diese Welt sehr oft, ja, zweitrangig ist noch gut, aber wenn man die Geschichte sieht von der Gemeinde, dann muss man sagen, in der meisten Zeit, in den meisten Ländern, es ist auch heute so, wird die Gemeinde verfolgt, unterdrückt und verachtet. Die Welt stört sich an lebendigen Zeugen von Jesus. Das hat Jesus vorausgesagt. Das ist der eine Blick. So wie die Ägypter, das Volk Israel. Was sind die schon? Der Blick Gottes ist ein völlig anderer. Er sieht uns als sein Volk, als seine Kinder, als seine Glieder, wo er sich freut, mit uns eine ganze Ewigkeit zu verbringen, in totaler Freiheit. Amen. Ich würde gerne beten und einfach ja auch mit uns jetzt zusammen diesen lebendigen Gott anrufen. himmlischer Vater, wenn wir diese Geschichte lesen, dann wirst du sichtbar. Dein Handeln, dein Wirken. Wir dürfen so viel lernen, Herr, auch an Geduld, an Vertrauen, an Ausharren, aber letztlich auch an Zusagen, dass du nicht überfordert bist, dass du uns siehst, dass du reagierst. Danke, Herr. Und danke vielmal, dass du auch die Anliegen hier kennst, von jedem Einzelnen. Du kennst die Anliegen der Gemeinde. Wir dürfen dich bitten um dein Eingreifen, um deine Hilfe, dass du dich als der Mächtige, als der Starke, als der Kraftvolle einfach zeigst, Herr, mit deinen unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, wir beten dich an, wir ehren dich, Herr. Amen.